Plattformen sind fucking mächtig, ja. Die sind richtig mächtig. Und wenn die in die falschen Hände gerät, dann ist das richtig schlecht. Dann ist das wirklich, wirklich schlecht. Wir sehen hier einen Systemkonflikt. Das Mediensystem ändert sich und das politische System, das aber nach diesem Mediensystem gebaut ist, ändert sich nicht. Nicht jeder, der noch auf Twitter ist oder auf X, ist jetzt ein Nazi, das will ich jetzt so nicht sagen. Aber ich würde sagen, rückblickend würde man wahrscheinlich sagen, ein Nazi-Kollaborateur.
Herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast zum Thema Digitalität und soziale Medien für Glaube und Kirche und andersherum. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Michael Seemann. Herzlichen Dank, dass du da bist.
Sehr gerne.
Michael, du hast vieles gemacht und machst es auch noch immer. Also ich werde jetzt nicht vollständig sein. Hier aber ein kleiner Ausschnitt für die HörerInnen. Du hast Kulturwissenschaften studiert, dann als Programmierer gearbeitet. Du bloggst, du hast intensiv getwittert, du hast den Bundestag 2017 zum Thema Plattformregulierung beraten. Du hast seit 2009 einen Podcast, der Wir. Müssen reden heißt und du lehrst an verschiedenen Universitäten. Stimmt soweit alles, ne?
Ja, kann man so sagen. Boah.
Ich bin auf dich durch dein Buch Die Macht der Plattform, Politik in Zeiten der Internetgiganten aufmerksam geworden, das 2021 erschienen ist. Das gibt's auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, das darf ich verraten, ne? Oder gab's zumindest die ganze Zeit da?
Ja, es ist schon lange ausverkauft. Das war relativ schnell weg, waren die ganzen Sachen da leider.
Ja, gut, da habe ich ja Glück gehabt. Da war ich schnell.
Das ist immer nur eine begrenzte Auflage, leider.
Ja. So. Bevor wir weiter einsteigen in all das, was du so machst und gemacht hast, mit dem du dich auch inhaltlich beschäftigst, möchte ich dir 7 Fragen stellen, die ein bisschen so Speed-Dating-mäßig sind, dass ich und die HörerInnen dich ein bisschen kennenlernen können. Okay?
Okay.
Okay, sehr schön. Was passierte in deinem letzten Traum, an den du dich erinnerst?
Oh, das ist sehr abgefahren. In meinem letzten Traum, das ist gar nicht so lange her, 2 Tage oder so, da war ich verliebt in die Tochter von Peter Sloterdijk. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob er eine Tochter hat. Das war jetzt einfach nur der Storyplot. Und ich war in der Villa von Sloterdijk. Und ich weiß gar nicht, ob der eine Villa hat. Whatever. Aber wir waren auf jeden Fall auf seiner Yacht. Und dann haben wir Bier aus Pokalen getrunken. Aus riesengroßen Pokalen. Ja, das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann.
Weißt du denn, ob er eine Yacht hat?
Auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß eigentlich überhaupt nichts über Peter Sloterdijks Privatleben, ehrlich gesagt. Aber so habe ich mir das anscheinend vorgestellt in meinem Traum.
Das ist ein richtig cooler Traum. Das gefällt mir sehr. 2. Frage, noch einfacher. Sport oder Couch?
Tja, mal so, würde ich sagen. Ne? Also ich hatte jetzt eine Phase, wo ich keinen Sport gemacht habe. Normalerweise mache ich regelmäßig Sport. Und dann hatte sich das so ergeben, dass ich das letzte Jahr kaum Sport gemacht habe. Jetzt habe ich mal wieder angefangen. Das heißt, ich würde sagen, auf der Couch nach Sportskala bewege ich mich langsam wieder Richtung Sport.
Wenn du mal nicht mehr bist, was sollen Leute dann über das, was du hinterlässt, sagen?
Gute Frage. In den letzten Jahren habe ich immer so ein bisschen das Bedürfnis nach Nützlichkeit. Also ich würde gerne Dinge hinterlassen, die andere nützlich finden. Gedanken, Konzepte, Theorien, whatever. Dass das irgendwie nützlich ist. Dass Leute sagen, damit kann ich was anfangen. Darauf kann ich aufbauen oder so etwas. Das fände ich toll.
Ach, ich glaube, das gelingt dir schon ganz gut. Also hier, ich finde es schon mal sehr mal nützlich, gucken, was du so schreibst.
Ja, aber ich bin ja noch nicht tot. Also solange das alles in meiner Lebenszeit passiert, gilt das alles nicht.
Achso, okay. Du meinst, könntest du es nochmal einreißen im Hintergrund?
Genau.
Nein, ich glaube, das steht da erstmal. Ich trenne da jetzt erstmal Künstler und Werk. Eis oder Chips?
Chips.
Bestimmte Sorte?
Ich mag die Pombeeren ganz gerne.
Die Pombeeren? Oh Gott, das ist schon lange nicht mehr. Das sind auch die mit den Augen, die kleinen Beeren. Oder?
Ja, so kleine, dünne 2D-Bären. So.
Was schätzt du besonders an den Menschen, mit denen du dich umgibst?
Also ich würde sagen, Aufrichtigkeit ist da ganz wichtig, ist da ganz weit oben. Und das hängt dann natürlich damit zusammen, Integrität. Ja, und dass sie es aushalten, mit mir Zeit zu verbringen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Dass sie es aushalten?
Ja, ja.
Was muss man denn aushalten, wenn man mit dir Zeit verbringt?
Das kann ich ja selber persönlich aus meiner subjektiven Sicht gar nicht sehen. Ne? Aber ich denke mal, ich bin auch nicht immer der einfachste Mensch. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, wenn Leute mit mir Zeit verbringen.
Oh, ja, wer ist das schon? Schon alleine, dass du das so sagen kannst, finde ich sehr cool. Sommer, Frühling, Herbst oder Winter?
Frühling.
Frühling.
Ja, also ich lieb's einfach. Also ich Sommer ist mir häufig zu heiß, der Winter ist mir zu kalt und der Herbst macht mich immer ein bisschen melancholisch und der Frühling ist einfach, wenn so das Leben zurückkommt, das fühle ich ganz stark. So, das erfüllt mich mit neuer Hoffnung, mit neuem Tatendrang, mit wieder Leben einfach. Mhm. Es ist wie jedes Jahr nochmal neu geboren zu werden irgendwie.
Neugeboren, apropos. Wie sieht deine perfekte Erholung aus?
Oh Gott, da bin ich gar nicht so gut drin. Aber ich würde schon sagen, raus in den Wald, in die Natur und dort mit Freunden Zeit verbringen.
Das waren deine 7 Fragen. Und jetzt kommen wir zu Die Macht der Plattform, Politik in Zeiten der Internetgiganten, zu deinem Buch. Das ist recht dick. Ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, ich lese es schon seit 2 Jahren. Also da ist so viel drin inhaltlich. Ne? Deswegen, ich lese auch immer wieder mal zurück und mal vor und so. Das ist auch gleichzeitig deine Dissertation gewesen. Und das ist so ein bisschen für mich jetzt, ich habe jetzt in den letzten Tagen auch nochmal intensiver drüber nachgedacht, das ist der Aufstieg und Fall und dann ist es ein ungewisser Ausgang mit all diesen Plattformen und der Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf die Wirtschaft. Deswegen irgendwie so eine Heldenreise, die Potenzial hat für viele weitere Serien, Staffeln. Und das ist so, ich habe gedacht, das ist auch so ein Abriss durch mein ganzes Erwachsenen-Aufwachsen gewesen und Erwachsenenleben. Also deswegen fand ich es wahrscheinlich auch so beeindruckend. Ne? Wie so, es ist einfach ein zeitgeschichtliches Buch. Für mich las es sich so ein bisschen oder ließ es sich so, als wäre das dein Blick auf all das, was dich dein Leben lang eigentlich schon begleitet hat und dann hast du es runtergeschrieben oder zusammengeschrieben und noch tiefer recherchiert. Also
ich sag mal so, mit Plattform oder als Plattform, für das Plattformthema habe ich mich angefangen zu interessieren, konkret 2010. Damals hatte ich das Gefühl, dass es eine Abstraktionsebene zu dem Internet, was damals noch so der Hauptfokus der Diskussion war, vor allem in Form von Netzpolitik und die Frage, wie können wir gut Politik und mit dem Netz machen. Und mir wurde damals klar, dass da ja diese neuen Systeme sind, die ja sowas Ähnliches machen wie das Internet. Auch sie connecten Leute, auch sie connecten Menschen, machen Interaktionen möglich, die aber anders als das Internet eben keine allgemeine Infrastruktur sind, auf die sich jeder beziehen kann, sondern dass ja Unternehmen sind, die zentral gesteuert sind, wo in der Mitte sozusagen so eine Geschäftsführung sitzt, die halt einfach Entscheidungen trifft darüber, wie diese Interaktion stattfinden sollte. Und mir war von Anfang an klar, dass das doch eine enorme Konzentration von Macht bedeutet. Und das war 2010, wo die Leute im Internet noch eine Minderheit waren, sagen wir mal so, ja. Also damals, 2010, war es noch nicht normal, dass man online zu sein. Und das kam dann ja erst so ab 2010, so bis 2015, wo dann irgendwie die große Masse der Menschen irgendwie ins Internet strömte. Und seitdem beschäftige ich mich damit. In meinem ersten Buch, das war 2014, Das neue Spiel, da habe ich auch schon über Plattformen geschrieben und das spielte schon eine große Rolle. Aber mir war dann auch schon klar, ich muss eigentlich ein Buch nur über Plattformen schreiben, wo ich einmal wirklich so mein ganzes Verständnis von Plattformen einmal zusammenfasse. Und das ist das, was jetzt die Macht der Plattform geworden ist. Ich bin auch nicht nur glücklich damit. Mein Konzept war wirklich alles, was ich weiß über Plattformen, in dieses Buch reinzutun. Ne? Alles. Und deswegen ist es schwierig, sag ich mal, es hat nicht so diese eine Grundthese. Ne? Normalerweise so ein Buch hat irgendwie eine These und dann ist alles drumherum gestrickt und macht das Argument hin zu der These. So, ne? Das ist dann auch besser verkaufbar, sag ich mal. Da kann man dann auch besser argumentieren. Meine These ist XY. Und meins ist ja so eine umfassende Betrachtung von Plattformen. Sowohl die technische, theoretische, politische, geschichtliche und so weiter und so fort Perspektive auf Plattformen. Und zwar alles zusammengemixt in ein großes Gulasch. Ja, das ist, glaube ich, für viele Leute auch dann eben macht es dann ein bisschen schwierig, dieses Buch zu lesen und zu rezipieren. Aber ich konnte es irgendwie zu dem Zeitpunkt des Schreibens nicht anders, als dass ich wirklich sagen, nee, ich will jetzt aber auch wirklich, dass da alles drinsteht, was ich über Plattformen weiß. Und ich habe mich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon 10 Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, also über 10 Jahre haben sich Dinge angesammelt, Gedanken angesammelt, Theorien angesammelt, Beispiele angesammelt. Und während des Schreibprozesses ist ungefähr nochmal die Hälfte dazugekommen. Also das ist schon viel. Es ist einfach wahnsinnig viel. Ich hoffe, ich habe es in eine einigermaßen überzeugende Struktur bekommen, sodass es dann nicht ganz so Kraut und Rüben wirkt, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist schon ganz gut strukturiert, glaube ich. Aber trotzdem, es ist so ein Buch, das ein bisschen zu viel will, ja, als ein Buch leisten kann, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Problem von dem Buch.
Hast du das zurückgespiegelt bekommen oder ist das jetzt dein Blick darauf?
Das ist jetzt mein Blick da drauf und zurückgespiegelt bekommen habe ich es natürlich dadurch, dass es jetzt kein wahnsinnig großer Kassenerfolg war. Also es war okay, ne? Also es hat sich okay verkauft. Vor allem die bereits angesprochene politische Bildungsvariante ist ja sofort weggegangen wie Heu, aber daran verdient er natürlich auch nichts. Ja, ist egal. Also es ist, glaube ich, schon ein gutes Buch. Ich bin nur manchmal hadrig so ein bisschen damit, dass ich halt nicht so dieses slicke, gute Buch geschrieben habe, das dann jetzt irgendwie in die Bestsellerlisten kommt oder sowas. Aber es ist immer noch ein gutes Standardwerk, sagen wir mal so. Gutes Nachschlagestandardwerk für Plattformen.
Voll. Also habe ich vorhin nicht gesagt, du bist auch Journalist, ne? Du hast sehr viel journalistisch gearbeitet. Würdest du dich auch als Journalisten bezeichnen?
Ja. Nein, ich würde mich nicht als Journalist bezeichnen. Ich würde nicht sagen, dass ich groß journalistisch gearbeitet habe. Ich habe schon für viele Medien geschrieben, aber das sind dann meistens eher so Meinungsbeiträge gewesen. Und ich habe auch manchmal ganz selten auch mal journalistisch recherchierte, richtige Beiträge geschrieben, aber größtenteils waren das eigentlich so Meinungsbeiträge zu Digitalthemen, wo ich dann eh Experte bin. Und da bin ich dann eher als Experte aufgetreten, nicht als Journalist. Ne? Deswegen, also dieses Journalistending, das würde ich mir nicht so anheften wollen, glaube ich. Also auch, weil ich das einfach nicht leiste, was ein Journalist leistet. Ne? Also der halt einfach unvoreingenommen hingeht und dann irgendwie zu einem Thema recherchiert, zu dem er vorher gar keine Ahnung hat. Nein, meistens ist es so, ich habe bereits Ahnung von bestimmten Themen und werde dazu angefragt und dann schreibe ich dazu was. So rum läuft das bei mir.
Mhm. Also ich lese das Buch trotzdem immer noch gerne, will ich nur mal sagen. Und ich wusste ja auch, dass es eine Dissertation ist. Und in Deutschland Dissertationen, die lesen sich nie einfach. Zumindest die ich bisher so reingelesen habe.
Ja, für eine Dissertation ist es sehr lesbar, würde ich sagen.
Ja, wirklich, genau. Deswegen, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, das Buch. Da steckt krass viel drin. Und im Journalismus, deswegen kam ich gerade drauf, gibt es den Satz Kill Your Darlings. Das hast du auf gar keinen Fall gemacht. Du hast nichts gekillt, da ist alles drin.
Doch, da sind noch ein paar. Das sind auch ein paar Darlings sind da schon noch unter die Räder gekommen für.
Oh, okay. Für die hast du jetzt im Nachgang vielleicht noch mal Platz. Kannst ja noch mehr Bücher hinterlassen.
Bleibt nichts anderes übrig.
So, eine Sache, die da so drin steht, oder ich habe mir ein paar jetzt rausgeschrieben, weil wir werden natürlich nicht über das ganze Buch sprechen können, es sei denn, wir machen eine Serie, wir zwei, und machen einen Podcast zusammen über dein Buch. So, aber wir machen jetzt erstmal eine Folge und deswegen ein paar Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, worüber ich gerne mit dir reden würde, wäre das Thema Kapitalismus und Demokratie. Das sind ja so zwei Systeme, die unser Aufwachsen auf jeden Fall und Erwachsenwerden begleitet haben und geprägt haben. Und ich würde mal sagen, ich glaube, du bist nicht in der DDR aufgewachsen, ne? Deswegen, das heißt, wir kennen auch eigentlich vom Erleben jetzt nichts anderes, weil wir sind da drin aufgewachsen. Dann hast du von deinem Doktorvater, dem Bernhard Pörksen, hast du dir einen Begriff geborgt, das Konnektiv. Und welche Auswirkungen haben diese Konnektive? Also das sind digitale Verbindungen oder digitale Stämme, nennst du das auch? Digital Tribes, glaube ich. Auf die Repräsentanzsysteme, also auf Kapitalismus und Demokratie, die unsere Gesellschaft bisher geprägt haben. Weil das beschreibst du nämlich in dem Buch so ein bisschen, dass das Auswirkungen hat, also was die Plattformen da machen.
Vielseitig, ne? Also das hat natürlich mit den Plattformen zu tun, aber ist nochmal ein Phänomen, das sich davon trennen würde, ne? Also diese Entstehung von Tribes. Was meine ich mit Tribe erstmal? Das sind erstmal so Online-Gemeinschaften, die aber nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, in einer technischen Form abgrenzbar sind, wie zum Beispiel ein Forum oder so etwas. Das gibt's natürlich auch. Das ist halt zum Beispiel ein Fanforum von irgendeinem Künstler oder so. Das kann man durchaus auch als Tribe bezeichnen, ne? Wo dann sozusagen die Aufmerksamkeit und die Art von Gruppenbildung rund um den Künstler oder die Künstlerin herum gestrickt ist. Aber meistens ist es eher so, dass diese Tribes nicht festgelegt sind auf eine bestimmte Infrastruktur, sondern sich meistens über verschiedene Infrastrukturen verteilen. Nehmen wir mal ein Beispiel, ja. Nehmen wir mal die Swifties, ne, die momentan, glaube ich, so der größte Tribe sind, der überhaupt existiert. Die Fans von Taylor Swift. Also, die sind überall. Die sind auf allen Plattformen. Die sind überall. Und die promoten ihre Taylor Swift, wo immer es geht. Und wenn irgendjemand was Böses sagt über Taylor Swift, kriegt man da irgendwie sofort auf die Mütze. Und das geht bei denen noch einigermaßen zivil ab, ne? Wenn man mal sich mit den Fans von Elon Musk angelegt hat, da kriegt man ganz andere Dinge noch zu hören. Man sieht also, da gibt es halt so eine Art von Gruppenverhalten, das sehr, sehr emotional ist auch, ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass man so eine ziemliche emotionale Involviertheit hat. Wir haben 2017 mal eine Untersuchung gemacht zu Debatten über Fake News, also Meldungen, die viral gehen, sage ich mal, in Social Media, die aber keiner realistischen Grundlage entbehren.
Sagst du kurz, wer wir ist?
Das war damals Michael Kreil und ich. Und wir haben uns angeguckt, wie sich diese Fake News verbreiten. Und dabei ist uns aufgefallen, dass bestimmte Fake News sich nur in einer ganz bestimmten Gruppe wir haben damals Twitter untersucht, so einer ganz bestimmten Gruppe von Twitter-Nutzern sich sozusagen Resonanz findet, die sehr, sehr stark miteinander vernetzt sind und weniger stark anderen Leuten im Netzwerk vernetzt ist. Das heißt, so eine Art Cluster, so also im Netzwerk sprechen, ne? Das heißt also, es gibt dort eine starke, enge Vernetzung und gleichzeitig eine Affinität für bestimmte Art von Fake News über zum Beispiel Ausländer, über Ausländerkriminalität, wo einfach teilweise komplett ausgedachte Geschichten dann halt dort geteilt werden. Und das war der Grund, warum ich auf diese Idee der Tribes gekommen bin, weil die Tribes, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, die sind sehr, sehr stark durch Identifizierung geprägt, ne? Also die Leute identifizieren sich sehr stark mit dem Tribe und mit der Erzählung dieses Tribes. Sei es eben, keine Ahnung, Taylor Swift ist toll, Elon Musk ist ein Genie oder die Ausländer sind alle böse. Ja, das sind irgendwie so Grunderzählungen, die dann die Identität sehr, sehr stark prägen von bestimmten Leuten und die halt ständig nach Informationen suchen, die ihre Weltsicht bestätigen und damit auch ihre Identität bestätigen. Das ist so ein bisschen dieses Konzept des Tribes und dann halt gleichzeitig sehr, sehr gegnerisch sind gegenüber jeglicher Erzählung, die ihrer Erzählung widerspricht, ganz offensichtlich, ne? Also das heißt, es gibt sozusagen so eine Form von erzählungsbasierter Identitäts-In-Group-Out-Group-Mechanismus, der sortiert, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und so weiter und so fort. Wir sehen das dann auch ganz, ganz stark bei der AfD, ne? Die AfD ist, glaube ich, auch deswegen im Internet so wahnsinnig erfolgreich. Wir sehen das ja in den Zahlen. Die AfD ist regelmäßig auf allen Plattformen, ist die um Faktoren erfolgreicher als oft die ganzen demokratischen Parteien zusammen. Also hatten wir gerade jetzt erstens auf TikTok. Und das liegt daran, dass die Anhängerschaft sehr Tribe-artig strukturiert ist, ne, als Digital Tribe strukturiert ist. In der Hinsicht ist zum Beispiel die AfD eine sehr, sehr digitale Partei. Und die Anhänger der SPD, die sind da, ich sag mal so, man kann mit Leuten von der SPD auf Twitter auch ganz schön in die Haare kommen, wenn man da irgendwas gegen Olaf Scholz sagt, aber das ist noch relativ zivil. Es gibt da nicht diese extreme emotionale und identifizierende Symbolik.
Es gibt nicht das hat auch so ein bisschen Narrativ, ne?
Also es starke muss ein
starkes, dualistisches am besten Narrativ geben, was sehr recht
genau, und an eine starke Identifizierung der einzelnen Leute, ne? Und das Interessante ist natürlich damit, je stärker dieses Narrativ, um das man sich schart, je stärker das vom Mainstream-Narrativ abweicht, umso stärker ist natürlich auch die emotionale Verbundenheit oder Identität mit dieser Geschichte, ne? Und ich meine, da kann man jetzt zum Beispiel auch den Parallelen ziehen zum Glauben. Das Gleiche sieht man bei Sekten, ne? Sekten haben ja auch eine ganz andere Energie teilweise als, sag ich mal, normale christliche Glaubensgemeinschaften. Einfach weil auch gerade in dieser Häresie, ne, also dieser Abspaltung vom Mainstream, halt auch eine ganze Menge Energie freigesetzt wird. Viel stärkere Identitätsanker geschaffen werden.
Das mit dem Mainstream finde ich jetzt gerade noch interessant. Würdest du das noch einmal erklären? Was wäre denn die Abweichung vom Mainstream? Also gelten die
nehmen Positionen
der politischen Parteien, die jetzt abgebildet werden in den ehemaligen Gatekeeper-Medien, wird das der Mainstream?
Genau, also das ist sozusagen der Mainstream. Man kann das natürlich für alle möglichen Erzählungen so aufdröseln. Ne? Wir haben das jetzt zum Beispiel ja ganz krass gesehen bei Corona. Es gab dann sozusagen eine Mainstream-Erzählung, wo halt irgendwie die Experten und Expertinnen versucht haben, irgendwie ihr Wissen mit der Bevölkerung zu teilen und dann dazu irgendwie Politiker, die sich dazu verhalten haben. Und dann gab es natürlich irgendwie Leute, die, ich sag mal so, auch ein Geschäftsmodell draus gemacht haben. Und das muss man auch mal sagen. Ne? Also im Internet ist sowas auch schnell ein Geschäftsmodell, von der Mainstream abweichende Narrative zu streuen und zu sagen so, hey, alle sagen, die Impfung wirkt, aber ich habe irgendwo im Internet gefunden, dass es doch nicht so ist. Dann bildet sich halt schnell, um so ein heretisches Narrativ, bildet sich dann halt schnell so ein Tribe. Und da hatte man dann eben diese ganzen, man nannte sie ja dann Querdenker, die dann halt sich da dieser alternativen Erzählung angeschlossen haben und haben dann alle mitgeholfen und hatten sehr, sehr viel Energie darin, Belege dazu zu finden, warum der Mainstream böse ist und warum das eigentlich eine große Verschwörung ist und eigentlich sollen uns Mikrochips eingepflanzt werden. Das ist natürlich dann unterschiedliche Erzählungen, aber im Großen und Ganzen war halt tatsächlich diese Abspaltung vom Mainstream war halt eigentlich das eigentlich Energetische, was dann eben diesen Tribe vorangetrieben hat. Die Effekte für die Demokratie sind ja relativ offensichtlich, ne? Also da wird ja tatsächlich sozusagen die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich auf ein gemeinsames Narrativ einzulassen, wird dadurch ja aktiv untergraben, was erstmal noch kein Problem ist, ne? Also die Gesellschaft hatte immer schon unterschiedliche Meinungen, das war schon immer so, ne? Aber ein Problem ist, wenn sich diese unterschiedlichen Meinungen schaffen, sich auf einen Organisationsgrad zu etablieren, der dann wiederum zu Aktionen führt, wie zum Beispiel die Stürmung des Reichstags, die wir dann ja hatten. Oder in den USA dann am 6. Januar, wo dann irgendwie das Kapitol gestürmt wird oder solche Sachen, wo dann halt wirklich alternative Erzählungen dazu führen, dass wirklich Gruppen von Menschen aktiv anfangen, staatliche Autoritäten und die Gesellschaft zu attackieren in ihren Institutionen. Ne? Das kann dann ja richtig gefährlich werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, du meintest jetzt nur Kapitalismus und das ist interessant, weil wir sehen etwas Ähnliches mit den Anlagemärkten gerade. Wir haben das jetzt bei Krypto gesehen, ne? Also wo Krypto ja auch eine Art von Häresie des Anlagemarktes sich verkauft hat. Hallo, wir haben jetzt sozusagen so die dezentrale, über Technik etablierte Infrastruktur, mit der wir jetzt die ganzen...
Nicht mehr vom Staat gesteuert, ne? Ja.
Nicht mehr von der Zentralbank gesteuert, nicht mehr unabhängig von den Banken und so weiter und so fort, von diesen ganzen Big Business Leute, sondern wir können jetzt hier Peer-to-Peer und so. Und das war natürlich auch so eine Häresie, wo allerdings die ganzen Anlagewerke ja gar keinen Bezug mehr zur Realität hatten. Ne? Also während jetzt zum Beispiel so eine Aktie oder sowas hat ja einen Bezug zur Realität. Es gibt ein Unternehmen, das irgendwelche Produkte herstellt, die irgendwelche Cashflows haben und so weiter und so fort. Ne? Bei Aktien und bei Krypto hat man nichts. Also man hat halt ein Stück von etwas, was andere Leute auch für wertvoll halten. So, das ist das Einzige, was man hat, nur bei Krypto. Und jetzt sozusagen in der zweiten Stufe mit diesen sogenannten Meme-Stocks, das ist ja irgendwie auch während der Pandemie losgegangen. Ich glaube, mit GameStop war das damals. Also ein amerikanisches Unternehmen, das Spiele verkauft hat im Laden. Eine gewisse Tradition hat aber eigentlich jetzt so langsam, ja, hatte keine große Zukunft mehr, weil die Spiele werden ja heute alle übers Internet geladen und nicht mehr im Laden gekauft. Weswegen diese GameStop-Aktie sozusagen, ja, die war dabei eigentlich zu einem Penny-Stock, also zu Ramschware zu werden. Und dann haben sich halt Leute im Internet gefunden, die halt gesagt haben, das ist eine Verschwörung gegen GameStop und haben angefangen, GameStop-Aktien zu kaufen und Optionen zu kaufen und haben dann sozusagen den GameStop-Preis nach oben getrieben dadurch. Und bis heute gibt es da sozusagen eine Community, die ganze Zeit nichts anderes macht, als versucht, diesen Preis zu stabilisieren von den Aktienpaketen. Da gab es dann verschiedene andere Firmen, bei denen das eh nicht läuft. Und das krasseste Beispiel momentan ist dieses Truth Social. Das ist dieses
von Trump
dieses Social Network, das er gegründet hat. Genau, wo er jetzt in der Pressemitteilung mehr oder weniger verschickt mit. Nach jeglichem wirtschaftlichen Sachverstand ist das Ding eigentlich nichts wert, also wirklich gar nichts. Ne?
Es hat keinen Umsatz. Aber die Verbindung zwischen den Leuten, die darüber sprechen, das Narrativ macht es stark.
Genau, ja? Und weil die Leute identifizieren sich. Die kaufen das nicht, weil sie sagen, oh, das ist eine gute Anlage, weil es eine gute Firma ist, sondern, oh, das ist eine Möglichkeit, mich mit meinem Geld mit Donald Trump zu assoziieren. Ja.
Ja,
das ist sozusagen dieser Tribe, das ist sozusagen dieser Tribe-Charakter. Alles klar, ich kann jetzt sozusagen in Donald Trump investieren und das ist so das ist sozusagen.
Und seine Macht färbt dann auch auf mich ab. Ah, ist voll gut.
Genau, ja, okay. Genau. Und auch wenn jetzt der Preis runtergeht, Donald Trump wird das schon alles machen, weil das ist ja sowieso unser Held und deswegen vertraue in Trump und alles wird gut. Das ist ganz interessant.
Das ist so eine Explosion der vorherrschenden Narrative eigentlich, oder?
Ja, genau. Also so die Narrative übernehmen mehr oder weniger alle möglichen Formen des Ausdrucks, ne? Also sei es jetzt demokratische Formen des Ausdrucks, sei es eben wirtschaftliche Formen des Ausdrucks. Diese Tribes oder diese Konnektive, wie das Bernard Perksen nennt, die werden jetzt einfach immer mehr zu einem Faktor, der die bisherigen, ja, systemischen Mechanismen unserer Gesellschaft unterlaufen oder überformen. Ja, und alle Leute, die sozusagen in dem alten System aufgewachsen werden, sind, denken sich, Moment mal, irgendwie funktioniert das nicht mehr, wie wir es gewohnt sind, ne?
Ja, ich glaube, du hast irgendwie geschrieben, diese höhere Komplexität, ne, durch diese vielen Verbindungen würde eben diese reduzierte Komplexität, die die Systeme ja wie der Kapitalismus oder so eine Demokratie ja vorgenommen haben, in so einer dann aber auch Hierarchie. Deswegen, ja, ne, passiert das dadurch, dass es dann einfach die Komplexität überformt,
ja,
das dann,
ich, ne? Also so mein Denkmodell zu dem Zeitpunkt, als ich geschrieben habe, war halt folgendes. Also diese ganzen Strukturen, die wir uns mit der Demokratie gegeben haben, ne, also repräsentatives System, die Art und Weise, wie wir das Wahlrecht machen, die ganze Idee von Parteien und so weiter und so fort, das ist zu einer Zeit entstanden, als es halt nur eine Massenmedien gab. Und zu der Zeit gab es noch nicht mal die Massenmedien, die wir heute haben mit Fernsehen und Radio, sondern es gab eigentlich in erster Linie Zeitung, ne, irgendwie. Das heißt, es gab halt wenige Sender, die auf ein ziemlich großes Publikum abgestrahlt haben. Und das heißt mit anderen Worten, es gab kein ausuferndes Spektrum an Meinungen, sondern es gab nur mal eher linke und mal eher rechte Varianten derselben Wahrheit, ja. Und das Internet, wir haben ja früher gesagt, als das Internet kam, haben wir gesagt, das ist die Demokratisierung der Öffentlichkeit, und das stimmt ja auch. Paul Sethe, das war so ein Journalist im 20. Jahrhundert, der hatte mal einen Leserbrief an den Spiegel geschrieben, 1965 oder so, meinte er, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu sagen. Ja? Und das war damals wahr einfach. Es waren wirklich 200 Leute in Deutschland, die halt wirklich ihre Meinung sagen konnten. Und das Internet war ein wahnsinniger Aufbruch. Plötzlich jeder hat das plötzlich die Möglichkeit, ins Internet reinzuschreiben und damit ein tendenziell ein Millionenpublikum zu erreichen. Das heißt mit anderen Worten, diese Gatekeeper-Funktion ist weggefallen. Und man kann diesen gleichen Prozess auch aber anders ausdrücken, und zwar als Liberalisierung des Meinungsmarktes. Stellt man sich den Meinungsmarkt als Markt vor, ja, dann sind plötzlich alle Markteintrittsbarrieren sind gefallen, ja, und plötzlich ist alles erlaubt. Und wenn alles erlaubt ist, dann wird auch alles gemacht. Und wenn alles gemacht wird, dann werden sich Leute finden, die sich dann zusammenfinden, die auch die absurdesten Theorien, wie zum Beispiel die Erde ist eine Scheibe oder wie auch immer, finden sich Communities, die dann eben sich um diese Wahrheit, ihre persönlich empfundene Wahrheit eben scharen. Das ermöglicht dann sozusagen diese Tribe-Geschichte. Wir haben im Endeffekt ein demokratisches System entworfen, das mehr oder weniger dem des der Massenmedien entspricht. Die Massenmedien berichten über die Welt, aber die Massenmedien berichten über die Welt immer nur in einer Repräsentation. Also das heißt, da sind halt die Journalisten und die überlegen sich, was ist denn jetzt interessant für die Gesellschaft? Ja, was interessiert die Gesellschaft über sich selbst? Das ist die Frage, die sich Journalisten halt den ganzen Tag stellen. Und dann gucken sie so hin und dann finden sie ein paar interessante Geschichten und die stellen sie dann vor. Aber halt eben als Repräsentation für die Gesamtgesellschaft. Und so ähnlich funktioniert Politik ja auch in die institutionelle Politik. Wir haben eine Gesellschaft und da gibt es halt einzelne Individuen in dieser Gesellschaft, die wir dann als Repräsentanten entsenden in den Bundestag, die dann eben die Gesellschaft repräsentieren sollen. Ja,
ja, das heißt, und jede wir haben Gruppe, so die sich so als Interessengemeinschaft bildet, sucht sich ja dann ja auch früher oder später irgendwie einen Sprecher oder eine Sprecherin. Ne? Dann gibt es dann immer so Personen, die auch Kommunikation übernehmen und dann dieses Narrativ auch formen, eine Geschichte
genau,
erzählen.
Genau, genau. Jedenfalls, wir haben immer diese Repräsentationssysteme sowohl bei den Medien, bei der Medienstruktur als auch bei der politischen Struktur. Und jetzt kommt das Internet und das Internet ergänzt diese repräsentative Medienstruktur durch eine direkte Struktur. Im Internet will sich niemand repräsentieren lassen, ja. Im Internet hat jeder seine Meinung und die lässt er sich von niemandem repräsentieren, sondern die repräsentiert er selber. Jeder hat seine Erlebnisse, jeder hat seine persönliche Weltsicht, jeder hat seine Perspektive auf die Welt und die landen jetzt alle sozusagen mehr oder weniger gleichberechtigt in diesem Internet und werden dort dann eben entsprechend aufgepflückt oder nicht. Und hier spielen natürlich die Plattformen wieder eine ganz wesentliche Rolle, weil die natürlich die Infrastruktur dafür liefern und damit aber auch eine ganze Menge Kontrolle darüber, über diese Prozesse haben. Wir sehen hier einen Systemkonflikt. Das Mediensystem ändert sich und das politische System, das aber nach diesem Mediensystem gebaut ist, ändert sich nicht. Ja? Und deswegen haben wir, glaube ich, auch eine ganze Menge Konflikte in dieser Konstellation, weil die politischen Institutionen keinen wirklich guten Umgang damit haben, mit solchen digitalen Crowds, die halt einfach irgendwie ihre eigene Wahrheit haben und die auch komplett unabhängig sind. Ne? Man muss ja sehen, wenn man früher eine Partei gründen wollte, dann musste man mit den Institutionen arbeiten und vor allem auch mit den Medien arbeiten, die da sind. Ne? Also man konnte nicht einfach hingehen und irgendwie eine eigene Zeitung gründen. Klar kann man das machen, aber es ist wahnsinnig teuer, es ist wahnsinnig aufwendig. Man braucht viel Geld, man braucht viel Zeit, man braucht viele Ressourcen, man braucht Leute, die da ausgebildet sind und so weiter und so fort. Es ist nicht so einfach. Will man heute etwas machen, ja, dann braucht man nur einen Kanal und dann finden sich die Leute um die Wahrheit und dann kann man daraus eine Partei machen. Ich meine, die Sarah Wagenknecht-Partei hat das ja gerade erst bewiesen, wie schnell das geht. Ja? Also die AfD selber hat das ja erst später rausgekriegt mit dem Internet, was für ein gutes Tool das ist. So als es gegründet wurde, da war das ja, da wollten sie auch eine ganz normale bürgerliche Partei werden, ne? Irgendwie. Das war ja so ein bisschen der Plan von dem Lucker. Sag ich mal, die Dynamik, die da durch das Internet reingekommen ist, ist, glaube ich, dann schon auch ein wichtiger Faktor gewesen, um dann diese Partei zu transformieren, zu so einer Art Bewegung, ja.
Du schreibst auch, das fand ich ganz interessant, dass Plattformen sind immer beides, diktatorisches Regime und Mittel zur sozialen Ordnung. Also, weil meine Einstiegsfrage war ja so ein bisschen darauf, Kapitalismus und Demokratie, das funktioniert, du hast jetzt ja auch ein bisschen ausgeführt, in Zusammenspiel mit den Medien, wie wir sie heute haben und auch mit, wo ja die sozialen Medien dazugehören und auch die Plattform funktioniert nicht mehr so richtig gut zusammen. Mhm. Also es ist irgendwie so ein Puzzle, was sich ein bisschen auseinandergelebt hat, Wasser drauf gegossen, das eine ist so ein bisschen aufgequollen, passt nicht mehr ineinander. Du hast dann auch geschrieben, langfristig ist das die größte netzinnenpolitische Herausforderung, dass diese Stämme gibt und dass eben die Plattform diese Aufgabe bekommen haben, dass sie eben diktatorisches Regime und Mittel zur sozialen Ordnung sind.
Ja, ich würde auch einiges heute jetzt anders schreiben, weil natürlich jetzt auch wieder viel passiert ist. Ne? Also dieser ganze Bereich ist natürlich auch wahnsinnig dynamisch, schnelllebig. Es ist ein moving target. Also was ich meine ist, Plattformen sind Infrastrukturen sozialer Organisationen. So ähnlich, und jetzt muss man aber aufpassen, dass man das nicht zu wörtlich nimmt, aber so ähnlich wie Staaten. Ne? Staaten sind auch Infrastrukturen zur sozialen Organisation. Ja, man zieht so einen Kreis oder halt nicht ganz so kreisförmigen Kreis um ein Territorium und sagt, die Leute da drin sind jetzt alle irgendwie in Staat X und die Leute in dem Nachbardings sind in Staat Y. So, das ist erstmal ein abstraktes Konzept, das sehr, sehr nah an geografischen Begebenheiten hängt, das sich natürlich orientiert an Formen von kulturellen Linien, von Sprache und solchen Sachen. Aber im Endeffekt ist es erstmal ein abstraktes Konzept. Und dann baut man da halt eine Infrastruktur, eine Verwaltung, Straßen, Schulen, politisches System und so weiter und so fort, baut man dann halt auf dieses soziale Konstrukt herauf. Ne? Und so ein bisschen ähnlich ist es halt auch bei Plattformen. Auch bei Plattformen gibt es sozusagen so eine Art von Grenze, wobei diese Grenze sehr viel fluider ist. Grenze ist halt, wer immer dabei ist, ist halt dabei, ne? Aber gleichzeitig gibt es trotzdem so etwas wie ein politisches Regime. Ja, es gibt sowas wie eine Verwaltung, es gibt eine Nutzerverwaltung, die Plattform weiß Bescheid, wer da drauf ist, jedenfalls bei den meisten Plattformen, die man so kennt. Die Plattform hat bestimmte Mittel und Wege, diese einzelnen Leute in ihrem Tun auf der Plattform zu beeinflussen. Sei es, dass sie diese Accounts sperren kann oder vielleicht einzelne Posts sperren kann und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Art von Polizei, ne, in Form der Moderationsregimes, die dann halt auf diesen Plattformen stattfinden und was viele vielleicht nicht wissen, aber es gibt praktisch keine Plattform, in der nicht auch irgendeine Art des Moderationsregimes existiert. Das gibt es einfach nicht. Jede Plattform moderiert. Das heißt also, es ist eigentlich schon eine sehr, sehr generelle Sache, eine generelle Aussage, die man über Plattformen treffen kann, dass sie moderiert werden. Und diese Art von Moderation oder diese Art von Regierung, die dort stattfindet, ist meistens ganz faktisch eine Art von Diktatur oder Monarchie oder wie man so will, weil es gibt keine Form von Repräsentation der Nutzer oder von Checks and Balances oder von irgendwelchen anderen Möglichkeiten der Intervention, sondern im Endeffekt derjenige, der die Plattform besitzt, derjenige, der die Plattform managt, ja, da ist dann so eine Art von unbestrittener Herrscher über das, was dort auf dieser Plattform stattfindet.
Die bestimmen die Hausordnung, ne? Also du hast einen weiteren Moderationsbegriff, der nicht nur sagt, ich greife in die direkte Kommunikation ein, sondern auch, was der Algorithmus ausspielt oder was jetzt.
Genau.
Ist.
Also, dass zum Beispiel
Ada Mosseri sagt, wir interessieren uns jetzt nicht mehr dafür, dass die Leute viele Follower haben, sondern dass es jetzt wichtig ist, dass ihr Klicks und Likes habt und dann so ein bisschen wie bei TikTok, ne?
Genau.
Jetzt, dass die Leute nach Interessen jetzt Sachen ausgespielt bekommen und nicht mehr nach.
Also im Buch verwende ich einiges an Seiten darauf, wirklich auszumappen, welche Arten von Hebeln der Plattform zur Verfügung stehen, um sozusagen in die Interaktion ihrer Nutzer einzugreifen. Vom Design der Infrastruktur über Design der Interfaces, ne, welchen Button mache ich wie groß, wie mache ich das mit dem Kleingedruckten, bis hin eben zu solchen Sachen wie den Algorithmus und wie der funktioniert und welche Sachen er hochspült, welche Sachen er sichtbar macht und welche er nicht sichtbar macht und so weiter und so fort. Das sind alles Möglichkeiten, über die so eine Plattform Einfluss gewinnt über die Aktionen ihrer Nutzer und NutzerInnen. Das ist das, was wir sehen. Also das ist sozusagen, das sind so die Regierungstools, sag ich mal, ja. Und die werden momentan nicht sehr demokratisch gehandhabt. Es gibt so ein paar einzelne Entwicklungen, die ich in dem Buch auch aufzeige, wo ich sage, da passiert ja schon mal zumindest was in Richtung Checks and Balances, zum Beispiel als Facebook das Oversight Board eingerichtet hat. Das wird von vielen verlacht, aber ich finde das ehrlich gesagt schon mal einen guten Schritt in eine richtige Richtung. So, dass man halt sagt, okay, wir schaffen jetzt hier mal ein Gremium, das unabhängig ist von unserem Unternehmen, das halt irgendwie unsere eigenen Moderationsentscheidungen bewertet und an dessen Urteil wir uns auch orientieren. Ich denke dann immer so von der Erfindung des Staates, man kann das so irgendwie sagen, vielleicht so unter Ludwig den 14., ja, irgendwie da wurde der Staat so erfunden, der Moderne, mit Verwaltung und so weiter, bis hin zur Demokratie war ja auch ein paar hundert Jahre, ja. Das heißt also, wenn wir jetzt sozusagen die Plattform als neues Strukturkonzept gesellschaftlicher Organisation annehmen, dann ist es eine ganz frische Form von Organisation. Und meine Hoffnung zumindest war, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass ja vielleicht jetzt so ein Prozess losgeht, dass der halt auch zu einer Demokratisierung führen könnte, dieser Form von Strukturen. Und dass dann halt eigene Konzepte für demokratische Willensbildung etabliert werden und so weiter und so fort. Momentan sieht es eigentlich eher wieder nichts mehr so aus. Um ganz ehrlich zu sein, alles, was seit dem Buch passiert ist, muss ich sagen, hat eigentlich meine Zuversicht in dieser Hinsicht eher getrübt.
Erzähl mal, was ist denn das? Also deine Vertreibung von Twitter auch? Oder ist das jetzt so?
Ja klar, das ist glaube ich schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. In dem Buch schreibe ich relativ am Ende über mögliche Szenarien, was passiert, wenn jetzt Trump eine zweite Amtszeit bekommt und dann halt irgendwie versucht, die Plattform auf seine Seite zu ziehen und sie halt zu seiner Propagandawaffe zu machen. Weil natürlich die Grundaussage des Buches ist, Plattformen sind fucking mächtig, ja. Die sind richtig mächtig. Und wenn die in die falschen Hände gerät, dann ist das richtig schlecht. Dann ist das wirklich, wirklich schlecht. Ich habe damit aber nicht gerechnet, dass dann relativ kurz, nachdem ich dieses Buch veröffentlicht habe, jemand, der selber ein Rechtsradikaler ist, wie Elon Musk, dass der jetzt einfach hingeht und so eine Plattform wie Twitter einfach kauft und dann einfach umfunktioniert zu seiner persönlichen Propagandawaffe. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich meine, wie sollte ich auch? Aber
er hat sich ja auch krass gewandelt, ne? Also der hat sich ja auch anders gezeigt davor. Er hat sich ja auch verändert, so als
ja, auf jeden Fall.
Absender.
Auf jeden Fall. Ich meine, er war mir schon vorher nicht koscher, aber mich hat das dann doch auch erschrocken, wie krass er sich an die Brust der Rechtsradikalen geschmissen hat und der ganz klaren Nazis auch, muss man sagen.
Die er dann sofort wieder alle entsperrt hat, ne?
Genau, und ja. Die er jetzt wirklich in einer Tour promotet, ne? Also
unter dem Label
Twitter,
der freien Meinungsäußerung.
Ehemals ne? Twitter, jetzt X, ist jetzt mittlerweile wirklich, der Zweck dieser Plattform ist nicht, für Elon Musk Geld zu verdienen, sondern der Zweck dieser Plattform ist, Elon Musks Politik in der Welt zu verankern. Und das ist eine Propagandawaffe mittlerweile. Und das ist eine hart rechte Propagandawaffe. Und wenn man ein bisschen sich weiter aus dem Fenster lehnen würde, ich würde sagen, es ist eine Nazi-Propagandawaffe geworden. Und das hat mich schon erschreckt, ne? Also erstens, wie schnell das gehen kann, wie, sag ich mal, kapitalistische Funktionsweisen solche Vorgänge auch erlauben. Ich sehe da nach wie vor eine riesengroße Gefahr drin. Die Tribes an sich sind schon eine große Gefahr oder sagen wir mal, sind schon eine große Herausforderung für die Demokratie. Aber wenn dann auch noch sozusagen wirklich mächtige Plattformen in die Hände von Rechtsradikalen fallen, dann haben wir ein großes Problem. Und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit, weil das ist, wo X immer noch da. Und es sind immer noch unglaublich viele Politiker, also auch von demokratischen Parteien, sind immer noch auf X. Ganz viele Journalisten sind immer noch auf X.
Und auch in Deutschland. Und ist das dann nicht gut, weil dann so viele, wenn da so viele Nazis sind, die jetzt auch alle wieder zugelassen sind, dass dann auch mal andere da rumhängen und ihre Meinung sagen und dagegenhalten, oder?
Ja, das ist natürlich, das sind Abwägungsprozesse, ne? Also einerseits kann man sehen, ist vielleicht keine so gute Idee, die gesellschaftlichen Eliten mit den Nazis in einem Raum zu lassen, weil die kriegen den Eindruck, ah, das Volk denkt also, wir müssen doch alle umbringen. Und das,
dann machen wir, ich weiß, jetzt ist jetzt sehr zugespitzt. Ja.
Ich hoffe, die Eliten, die da sind, machen sich jeden Tag, wenn sie da sind, bewusst, dass das eine sehr spezifische Auswahl des Volkes in Anführungsstrichen ist, mit dem sie dort interagieren.
Gehst du noch auf Twitter und guckst dir das an?
Nicht, also, nee. Ich habe mein Konto komplett gelöscht. Auf der anderen Seite finde ich es noch
ganz
gefährlicher.
Sag mal, was war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, boah, das geht nicht mehr, ich muss da gehen?
Da gab es keinen konkreten Auslöser. Als Elon Musk die Plattform übernommen hatte, war mir klar, dass die Möglichkeit besteht, dass ich dort meinen Account lösche, aber ich wollte es mir natürlich erstmal angucken und wollte erstmal gucken, wo geht das die Reise überhaupt hin? Was wird jetzt überhaupt passieren? Das war ja alles komplett unklar, ne? Und am Anfang sah es ja auch noch so aus, als könnte das ganze Ding einfach innerhalb von wenigen Wochen an die Wand fahren, ja? Und dann ist es vorbei, so. Das hat sich nicht eingestellt. Das war, glaube ich, die erste Sache, die ich eingesehen habe. Okay, also von alleine knallt das Ding erstmal nicht kaputt, sondern anscheinend kann er das noch länger aufrechterhalten.
Gibt noch mehr Menschen, die es mittragen einfach, ne?
Genau, und er hat ja auch noch genug Geld im Hintergrund und so weiter und so fort. Er kann das Ding auch laufen lassen, auch wenn es jetzt nicht profitabel ist. Mir wurde einfach über die Zeit klar, das ist jetzt der Status quo und der Status quo wird tendenziell schlimmer in Sachen Umbau zu Nazi-Propagandawaffe. Und das war für mich dann einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwann, ich will da nicht mehr Teil von sein. Nicht jeder, der noch auf Twitter ist oder auf X, ist jetzt ein Nazi. Das will ich so nicht sagen. Aber ich würde sagen, rückblickend würde man wahrscheinlich sagen, ein Nazi-Kollaborateur. Weil man mithilft, diese Plattform relevant zu halten, weil man mithilft, diese Plattform zu legitimieren, weil man mithilft, ihr Reichweite und Legitimation zu verschaffen. Und das war für mich etwas, womit ich nicht assoziiert sein wollte. Und das war dann für mich der Grund, whatever jetzt passiert, ich bin raus und ich versuche von außen jetzt Leute dazu zu bringen, irgendwie ebenfalls rauszugehen. Und es sind ja auch ganz viele gegangen, ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob ich der Einzige wäre, sondern es sind wirklich viele Leute und viele Institutionen sind da raus, aber noch nicht alle und wahrscheinlich noch nicht mal die meisten.
Und obwohl du das ja auch, ich glaube sogar in deinem Buch beschreibst, als eine Gefahr, die Segregation, ne? Die Abspaltung. Also wenn sich, du hast Truth Social, ich vermute mal, das ist ähnlich. Ja, Segregation war ein Thema, wo du gesagt hast, das ist aber auch so eine Gefahr von diesen Plattformen und auch von den Konnektiven, also dieses Abgespaltet sein und in der eigenen Meinung bleiben, ne? Und gleichzeitig zu sagen, ja, wer sich mit Nazis abgibt, ist halt auch selbst ein Nazi. Also natürlich, ne? Und die Meinung kann dann, wer nicht der Meinung von solchen Leuten widerspricht, der sagt halt ja, ne? Das ist wie bei Mobbing.
Ja,
wer
nicht
dagegen vorgeht, der bestätigt das, dass das in Ordnung ist. So, das ist ja immer die Frage. Und ist Telegram, ne? Jetzt ist ja vielleicht ein Vorteil, dass die an die Börse gehen und dann irgendwie ein bisschen transparent sein müssen, aber vielleicht, also, das ist ja auch so eine Gefahr von diesen Gruppen, wenn die dann unter sich sind. Und ich verstehe es auch, und tatsächlich, mir geht's auch so, ich möchte auch nicht auf Twitter sein, ich, davon abgesehen, ich war da auch nie wirklich, ne? Aber bei dir ist ja jetzt auch nochmal, deswegen habe ich auch dich gefragt, für dich war es ja, glaube ich, wirklich ein Schmerz. Du hast in deinem Podcast, im letzten hast du gesagt, du hast es ja Vertreibung genannt, so habe ich es ja vorhin auch gesagt, du bist vertrieben worden, also ich habe dich eigentlich zitiert. Und du hast gesagt, du hast deinen Resonanzraum verloren und du hast dich auch existenziell bedroht gefühlt in deinem Geschäftsmodell sozusagen, ne? Erstmal. Jetzt merkst du aber, okay, geht auch ohne Twitter.
Twitter hat einfach für mich, wie für, glaube ich, auch viele andere Leute, ein sehr, sehr integraler Bestandteil meines Lebens gewesen und hat sehr, sehr viele Weichen gestellt für meine Karriere und für mein persönliches Leben. Ich kenne viele Leute, die ich über Twitter kennengelernt habe, sind heute noch meine Freunde. Viele Leute, die mich beauftragt haben in der Vergangenheit, haben mich über Twitter über mich gehört, sind mir dort gefolgt, haben mich dort kennengelernt. Twitter war so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt meiner Online-Existenz und damit aber auch meiner realen Existenz. weil die beiden bei mir vielleicht noch mal ein bisschen stärker verknüpft sind als bei anderen Leuten. Und deswegen war das natürlich hart. Ne? Also es war natürlich hart für mich, Twitter zu verlassen, aber es war eine notwendige Sache. Ich bin jetzt mittlerweile etabliert genug, auch außerhalb von, sag ich mal, so Online-Öffentlichkeiten über meine Arbeit, dass es genug andere Wege gibt, über die Leute auf mich kommen und auf mich zukommen und mir Aufträge geben. Ich habe keine finanziellen Schwierigkeiten, obwohl ich schon davon ausgehen würde, dass die Auftragslage noch ein bisschen üppiger wäre, wenn Twitter noch so existieren würde, wie es vor 2 Jahren noch existierte. Insofern, man weiß es natürlich nicht, aber es ist schon auf jeden Fall viel weggefallen. Was auch viel, viel weggefallen ist, ist meine persönliche Orientierung in der Welt. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten schmerzt. Ich hatte über die Jahre wirklich eine sehr, sehr gute Liste von Leuten zusammengefolgt, die mir sehr, sehr präzise in allen möglichen Aspekten die Welt erklärt haben und mich mit Informationen versorgt haben und die für mich auch immer so ein Ankerpunkt waren, über wie ich über bestimmte Dinge nachdenke. Und das ist wirklich kaputt gegangen. Und das versuche ich über viele Netzwerke jetzt verstreut Scherben wieder so ein bisschen zusammenzufügen. Aber das fügt sich nicht mehr zu etwas Ganzem zusammen, sondern dann gucke ich auf Mastodon nach, dann gucke ich auf Blue Sky nach und auf Reds und was es da alles gibt und so auf Facebook. Und da gibt's immer mal wieder irgendwo interessante Sachen, aber das gibt nicht mehr diesen einen Ort, wo die Welt gefiltert durch meinen persönlichen Filter Sinn ergibt. Ja, irgendwie. Das war für mich ein wahnsinnig wichtiges Tool zur Orientierung in der Welt. Und das ist etwas, was ich wirklich schmerzhaft vermisse. Ich bin da auch noch nicht fertig mit meiner Trauerarbeit, würde ich schätzen. Mhm. Das sind viele Aspekte, die für mich eine Rolle gespielt haben, die jetzt weggefallen sind durch Twitter. Twitters Tod.
Das ist echt interessant, wie du das erzählst. Ist das wirklich wie so eine Vertreibung aus einem Land? Die Staaten, die haben dann ja den Zugriff auf den Körper der Menschen und ja, die Plattform auf die Verbindung, hast du auch, glaube ich, beschrieben, genau, in dem Buch. Und dann hast du es ja vorhin auch so beschrieben, ne, mit dem, wie wird eigentlich ein Nationalstaat zusammengebaut? Eine Hymne, eine Sprache, eine Kultur. Und das ist so, wie du darüber redest, über Twitter, ist wirklich krass dann, ne? Das ist auch, das war dein Land sozusagen, wo du dich bewegt hast, wo du dich auskanntest, wo du deine Verbindung hattest. Und jetzt ist es, als wärt ihr ins Exil verstreut worden, ne?
Ja, ja, deine voll, Verbindung. Voll. So, ja, fühlt es sich auch ein bisschen an. Das ist so Diaspora jetzt.
Ja, und es hat eben jemand erobert, das Land. So ein Elon Musk.
So ein Elon Musk, ja.
Einfach, der ist einfach da reingeritten
und auf hat gesagt, Pumpers, so, jetzt Pumpers, wohne ich hier. Hat einfach einen riesengroßen Sack Geld auf den Tisch geknallt und jetzt bin ich hier der Macker. Ja, das ist schon komisch, wie das manchmal läuft. Ich habe ja tatsächlich in dem Buch sehr viel über Graphname gesprochen. Also wie funktioniert das eigentlich, dass Plattformen sich bestimmte Interaktionszusammenhänge einverleiben? Und ich habe das ja schon in der Sprache, in einer martialischen, kriegerischen Sprache beschrieben, mit der Graphname, analog zur Landnahme. Karl Schmidt hatte das ja mal definiert, die Landnahme als den ursprünglichen Akt der Einsetzung einer politischen Ordnung. Vor jeder politischen Ordnung muss erst einmal sozusagen ein militärischer Akt, ein bestimmtes Territorium erobert werden und eingenommen werden und dann kann man dort eine politische Ordnung machen. Und ich habe das sozusagen übertragen auf das Internet oder auf Beziehungen, sage ich mal. Und die Plattformen zeichnen sich alle mehr oder weniger dadurch aus, dass sie in ihrer Frühphase eine Form von Graphname haben, dass sie halt sich einen bestimmten Interaktionszusammenhang einverleiben, der aber vorher schon zumindest in Ansätzen da war. Und das beschreibe ich dann anhand von verschiedenen Beispielen. Also so ein sehr anschauliches Beispiel ist beispielsweise Facebook, ne? Die haben angefangen, sich wirklich Campus für Campus sind sie zur Uni gegangen und haben dort die existierenden Studentennetzwerke auf die Plattform herübergezogen, bis sie dann sozusagen so den ganzen Campus mehr oder weniger für ihre Plattform hatten, sind dann zum nächsten Campus, bis sie dann halt irgendwann so eine große Masse an Menschen hatten, dass sie das ganze Ding dann öffnen konnten. Ähnliche Geschichten gibt es eben zu allen großen Plattformen. Diese Graphname, die basiert ja immer eigentlich darauf, dass man eben bestimmte Interaktionszusammenhänge nimmt, den ein Angebot macht, sagt, hier, guck mal, wir haben hier diese digitale Infrastruktur, da kannst du doch deine Seminarflirts auch mit abbilden. Ja? Hier kannst du Nachrichten schicken, hier kannst du recherchieren, was dein Love Interest noch für so Fächer hat und so. Also man versucht halt einfach Interaktionszusammenhänge, die existieren, eben digital abzubilden, um dann den Leuten ein Angebot zu machen, dass sie eben auf die Plattform kommen und dort ihre Interaktionen vollziehen. Ja, und das haben wir halt häufig erlebt. Deswegen habe ich viel über Graphname geschrieben. Aber eine Graphname, den Fall der Graphname, dass jetzt einfach jemand hingeht und sagt, so, ich kaufe jetzt dieses Netzwerk. Das war mir zu plump, als dass ich das da sozusagen mit aufgenommen habe. Weil das halt auch eh klar war, natürlich, dass das sowas möglich ist im Kapitalismus, dass man einfach hingeht und sagt, ich habe das Geld, gib Netzwerk und dann. Aber genau das ist dann eben passiert. Du hast nicht
damit gerechnet, dass das bei so einer großen Plattform passieren könnte, ne? Weil normalerweise, also in den letzten zwei Jahrzehnten war es ja eher so, die groß waren,
beziehungsweise,
haben dann die Kleinen,
beziehungsweise
dann
man hat das natürlich
geschluckt und integriert.
Genau, doch was man halt schon gesehen hat, war halt, dass irgendwelche großen Netzwerke irgendwelche kleinen aufgekauft haben. Das gab's ja die ganze Zeit. Ja, ne? Also dass halt irgendwelche großen Unternehmen, Yahoo beispielsweise, hat ganz viele Social Networks aufgekauft über die Zeit.
So Annexion, die Krim. Die
genau. Kann man noch dran. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass sie dann die Dinger einfach vor die Wand gefahren haben. Sie waren einfach nicht mehr fresh, sie waren einfach nicht mehr cool, sondern ist dann halt einfach sozusagen das Interesse ausgestorben. Das ist aber eine Privatperson hingeht und sozusagen sich ein Social Network kauft, um damit seine politische Meinung zu trompeten. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das war auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht wirklich denkbar, weil man muss ja sehen, ne, vor der Pandemie hatte Elon Musk ein Nettovermögen irgendwo bei 23 Milliarden oder so, ja. Also er war schon wahnsinnig reich, keine Frage. Aber er war nicht so reich, dass er jetzt einfach mal hingehen konnte und sagen konnte, ich kaufe mir mal ein Social Network, ja. Also klar, er hätte alle seine Tesla-Aktien nehmen können und damit vielleicht irgendwie ein Social Network kaufen können, aber das wäre jetzt einfach kein rationaler, nachvollziehbarer Move gewesen. Aber nach der Pandemie, durch diese ganzen geldpolitischen Maßnahmen, die dann halt von der EZB gekommen sind, mit dem Quantitative Easing und den ganzen, im Endeffekt wurde der gesamte Geldmarkt wurde ja mit Geld geflutet zur Pandemie, einfach um ein Abstürzen der Wirtschaft zu verwenden. Aber ein Großteil dieses Geldes ist ja tatsächlich in die Anlagevermögen reingeflossen, was dann plötzlich aus einem 23 Milliarden schweren Elon Musk einen 230 Milliarden schweren Elon Musk gemacht hat, wo dann plötzlich so etwas wie eine Twitter-Übernahme plötzlich plausibel wurde, ja. Das war einfach vor der Pandemie, war das nicht plausibel. Nach der Pandemie hatten manche Leute einfach mehr Geld als Gott. Ach, sorry, das soll ich nicht sagen in diesem
Sinne. Schon, oder? Hat Gott überhaupt Geld? Ich weiß es nicht. Das ist so ein Ding für den. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, ist doch dieser Spruch. Der nimmt das Geld und Gott nimmt dann dein Gebet, deine Seele.
Ja, so im übertragenen Sinne, ne? Und das ist jetzt einfach passiert.
Elon Musk ist ja eigentlich auch kein Politiker, ne?
Genau. Also ich muss dazu sagen, es ist nicht nur Elon Musk. Also ich bin nicht nur wegen Elon Musk so schlecht drauf, sondern was man ja auch gesehen hat, das hat sich vor der Pandemie schon angekündigt in einzelnen Bereichen, aber das ist halt in dieser ganzen kommerziellen Social-Media-Welt ein, Cory Doctorow nennt das so schön, Enshittification, EN. Also eine gute deutsche Übersetzung ist Verschlimmscheißerung.
Okay.
Verschlimmscheißerung. Also alles wird beschissener, ja. Also um es kurz zu sagen, die Services und das Handling von Plattformen wird einfach immer schlimmer. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich nenne es nur ein bisschen anders. Ich nenne es Extraktionsphase. Also am Ende des Buches mache ich.
Du hast die fünf Phasen einer Plattform oder sowas.
Genau, ne? Die fünf Phasen einer Plattform mache ich dann auf. Fängt eben an mit der Grafname, dann kommt eine große Wachstumsphase, dann kommt eine Konsolidierungsphase, dann eine Extraktionsphase und am Ende so eine Phase des Niedergangs.
Ist das parallel zu so einem Imperium, habe ich mich gefragt?
Ja, bestimmt. Das sind so ähnlich. Wahrscheinlich ist das ganz ähnlich. Ich leite das so davon ab, dass zwei wesentliche Motivationen für Plattformen gibt. Die eine ist Wachstum. Jede Plattform will wachsen, wachsen, wachsen. Um zu wachsen, willst du deine Plattform möglichst nützlich machen, du willst es möglichst umsonst machen für alle möglichen Leute, du willst sie möglichst offen gestalten, damit alle möglichen Leute damit alles Mögliche tun können. Du willst eigentlich, alle Leute sollen alles Mögliche machen können mit deiner Plattform und sollen möglichst viel auch Wert daraus ziehen aus deiner Plattform in der Wachstumsphase. Darum geht's. Und dann kommst du aber irgendwann an einen Saturierungspunkt, also das heißt, wo das Wachstum nicht mehr vorangeht oder nur noch langsam vorangeht. Gleichzeitig willst du aber auch, und das ist die zweite Motivation, willst du Geld verdienen. Ja? Die meisten Plattformen sind als Unternehmen organisiert und deswegen sind die auch ihren Investoren schuldig, Geld zu verdienen. Und dieses Geldverdienen funktioniert nicht ganz gut mit diesem offenen Ansatz. Wenn du sagst, okay, wir machen alles offen, und jeder soll alles umsonst bekommen und am meisten Wert rausziehen, das funktioniert irgendwann nicht mehr, wenn du Geld verdienen willst. Irgendwann musst du halt eine Schranke bauen und sagen, wenn du durch diese Schranke willst, dann musst du hier Geld reinschmeißen oder dir diesen Werbeclip angucken oder für diese API Zugriff zahlen oder alle Plattformgeschäftsmodelle bauen auf die eine oder andere Weise eine Schranke ein und reduzieren die Nützlichkeit des Netzwerkes, um Geld nehmen zu können Also wo diese Geschäftsmodelle ausgedacht werden, das ist dann die Phase der Konsolidierung und dann die Phase der Extraktion ist dann eben genau die Phase, wo das Wachstum aufgehört hat. Aber diese Daumenschrauben, ne, diese Schranken, die werden immer weiter ausgeweitet. Da wird immer weiter dran geschraubt. Das ist, wie wir festgestellt haben, das geht beliebig weiter. Ne? Also man kann ja mittlerweile YouTube praktisch nicht mehr schauen, weil so viel Werbung reingeknallt ist, dass es eigentlich unmöglich ist. Damit wollen sie einen natürlich.
Ich finde es ja faszinierend, zum Beispiel, dass bei Prime, wenn du Mitglied bist, ja, du kriegst ja jetzt auch bei ganz vielen Sachen Werbung angezeigt.
Genau. Ne? Also oder so, du hast halt ein Subscription-Modell eh schon und dann packst du auch nochmal Werbung drauf und sagst, aber wenn du jetzt noch mehr zahlst, dann ist auch diese Werbung weg. Also das heißt mit anderen Worten, die Plattform nutzt diese ganzen Stellschrauben, die wir vorhin schon auch beim Politischen hatten, ja, die ganzen Stellschrauben nutzt es jetzt auch, um eben noch mehr Geld rauszupressen aus den Nutzern. Und das hat natürlich auch eine einfache Bewandtnis, weil die Leute, die dort investiert sind, Investoren, die Shareholder, ja, in dem Fall, die erwarten einen wachsenden Gewinn. Aber ein gewachsener Gewinn bei einem nicht mehr wachsenden Netzwerk kann halt nur noch dadurch bestehen, indem man halt bei den bestehenden Leuten noch mehr Gewinn rausholt. Und das ist das, was passiert. Also das heißt, diese Daumenschrauben werden immer jetzt weiter angezogen. Und das ist das, was eben Cory Doctorow Entschittification nennt. Also ich hätte es mir auch vorher kaum vorstellen können, wie krassen Ausmaß, wie wir es jetzt heute sehen. Auch bei den Meta-Plattformen, also Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Ich habe mittlerweile einfach auch so eine Art Grundvertrauen in diese Unternehmen verloren. Das ist, glaube ich, hauptsächlich schon auch durch diese Elon Musk-Erfahrung passiert, aber auch von den anderen Plattformen. Und ich glaube, dass wir uns da einfach auf nichts verlassen können. Und das ist gerade
so ein
bisschen, weil
die einfach so funktionieren in so einem kapitalistischen System. Die müssen einfach Geld verdienen. Also darum geht's.
Genau.
Deswegen werden die alles daran setzen, das zu tun. Und dann gehen diese ganzen hohen Ideale mit, ne? Wir bieten Meinungsfreiheit und Menschen sollen sich verbinden. Und die ursprüngliche Idee dahinter geht dann verloren, ne? Weil du dann
dicht machen musst. Ich weiß noch so, dass Google eben am Anfang, als es angetreten ist, hatte es ja diesen Spruch, don't be evil. Mark Zuckerberg hatte auch einen gewissen Idealismus, connecting the world und so weiter und so fort. Natürlich ist das alles immer schon PR-Sprech gewesen und man konnte schon immer irgendwie, musste dem immer schon skeptisch gegenüber sein. Ich würde aber trotzdem durchaus sagen, dass diese Leute für sich in ihrem Narrativ die Idee hatten, wir bauen jetzt etwas wirklich Sinnvolles, etwas Tolles, was die Welt verändert. Und ich finde, das haben sie auch getan am Anfang, ja. Dass sowas im Kapitalismus immer eine Halbwertszeit hat, das ist, glaube ich, ein Learning, das wir definitiv nicht verpassen sollten. Und dass, wenn man irgendetwas aufbauen will, und das ist ja der Punkt, also das sind ja Infrastrukturen. Infrastruktur heißt ja Infra, heißt drunter. Drunter bedeutet, du baust auf Infrastruktur auf. Du baust dein Leben dort auf, deine Beziehung, deine Sichtbarkeit, deine Karriere. Das, was ich halt auch getan habe, was viele Creators gemacht haben, was viele überhaupt im Internet gemacht haben, gerade in der jüngeren Generation, jünger als ich, haben das gemacht und haben das gewagt. Und der Punkt ist, dass ich das ganz starke Gefühl habe, und ich glaube, das ist aber auch ein allgemeines Gefühl gerade, das ist kein fester Grund mehr, auf dem wir sind. Das ist ein schwankender Grund. Das kann morgen vorbei sein. Und ich glaube auch gerade diese ganzen Tweaks vom Algorithmus, du hattest Mosseri gerade angesprochen, den Chef von Instagram, der jetzt bei Instagram genauso wie bei Threads eben diese Logik des Algorithmus, des sogenannten For You Fades, das ist ja eine Idee, die kommt von TikTok ursprünglich, als sowas von pusht, dass klar kannst du dich jetzt konzentrieren und dich jetzt rausfinden, wie funktioniert dieser Algorithmus eigentlich? Ja, wie kann ich in diesem For You Feed möglichst viele Leute erreichen? Und das machen ganz viele. Ganz viele Leute haben sich darauf konzentriert und spezialisieren sich darauf, wie kann ich meine Karriere auf diesem For You Feed anmachen? Aber das ist ja auf Sand gebaut, denn dieser For You Feed und der Algorithmus dahinter, der wird sich verändern. Und wenn deine Art, Content zu machen, irgendwann nicht mehr in ist, dann bist du halt mit einem Fingerschnipp, ist deine Karriere vorbei. Ja, und diese Erfahrung haben ja vor allem Journalisten gemacht, die sich auf Facebook verlassen haben damals, wo Facebook sich plötzlich als der große Retter der Medienlandschaft positionieren wollte und gesagt hat, kommt alle auf Facebook, die Leute werden irgendwann nur noch über Facebook ihre News konsumieren. Und solche Startups wie BuzzFeed, ja, oder Vice, das sind alles Unternehmen gewesen, die sich darauf auch konzentriert haben, Content zu machen, der auf Social Media gut funktioniert, ja. Die haben sich auf den Algorithmus verlassen, die haben sich auf Facebook verlassen als Infrastruktur. Und dann kommt Facebook und merkt, ach Moment mal, irgendwie News, irgendwie ist das gar nicht so ein geiles Business. Irgendwie kriegen wir nur auf den Dates, da kriegen wir nur Ärger, das ist kostet Geld, das mehr Moderationsaufwand. Werbekunden wollen gar nicht so gerne neben irgendwelchen harten News irgendwie da sein, sondern eher noch neben irgendeinem netten, keine Ahnung, Musikvideo oder so. Ja, das ist irgendwie viel werbefreundlichere Umfeld. Es ist gar kein gutes Geschäftsmodell, auf News zu setzen. Also, was macht Facebook? Zack, ändert den Algorithmus, sodass News praktisch ausstirbt. Diese ganzen Firmen gehen jetzt alle pleite. Oder sind jetzt alle pleite gegangen? Weil sie auf dieses Pferd gesetzt haben, weil sie ihre Infrastruktur auf einen Algorithmus gesetzt haben, der halt durch eine Unternehmensentscheidung von heute auf morgen einfach mal die Grundlage erzogen werden kann.
Und ich glaube, das geht jetzt so für die, die ein Geschäftsmodell draus gemacht haben. Aber wenn wir jetzt, wir haben vorhin auch über den Staat gesprochen, über Politiker, über Menschen, die kommunizieren, über diese Plattform. Und es gibt sie ja noch. Und da sind ja ganz viele Leute. Mhm. Und sie haben ja die Demokratie verändert, indem eben nicht mehr nur die 200 Reichsten jetzt im Spiegel ihre Meinung sagen und im Fokus und was weiß ich, ja. Mhm. Sondern es gibt jetzt all diese Verbindungen. Was würdest du sagen, welchen Wert haben die denn trotzdem noch, diese Plattform? Also, dass man dem Algorithmus hinterher rennt, das würde ich schon auch sagen, weil sie immer mal Anpassungen vorgenommen haben. Ich meine, jetzt gab es so große Shifts, ne? Damit war eigentlich schon die ganze Zeit zu rechnen. Das war vielleicht nur, weil man wie mit der Nase auf dem Boden immer wie so einer Spur gefolgt ist und geschnüffelt ist. Wo geht der denn hin, der Algorithmus, ne?
Ja.
Auf einmal, so wurde die Wurst halt ganz weggezogen.
Ja klar. Passt du deine Art Content dann an den Algorithmus oder nicht? Sprechen wir mal nicht von Politiker, sondern sprechen wir von Künstler, ne? Also beispielsweise bist Musiker. Gibt's ja ganz, ganz viele Musiker, die ihre Karriere auf Social Media aufgebaut haben, ja? Die vielleicht irgendwie eine geile Art hatten, irgendwelche Lieder zu interpretieren. Und das ging dann irgendwann viral und damit haben sie irgendwie ihre Karriere aufgebaut. Und jetzt kommt der Algorithmus und sagt, ja, aber um jetzt noch weiter relevant zu sein, musst du auch noch mehr über dein Leben erzählen, musst du irgendwie auch ein cooler Typ sein, musst du auch gut aussehen und so weiter und so fort. Das sind erstens Dinge, die du vielleicht gar nicht erfüllen kannst, und das sind aber auch Dinge, die du vielleicht auch gar nicht erfüllen willst, ja. Vielleicht willst du sagen so, hey, ich bin aber ein privater Mensch, ich will, dass meine Musik draußen ist, aber von mir eigentlich nichts, ja. Und in der heutigen Instagram.
Dann warst du aber auch nicht auf Instagram.
Oder? Genau.
Also dann da hast du doch immer schon viel von dir gezeigt.
Ich glaube, es gab da schon eine Zeit, wo das noch ein bisschen anders war. Wie dem auch sei. Aber auf jeden Fall, man ist dann halt einfach diesen Launen der Plattform ausgeliefert und man muss sich dann eben den Zwängen des Algorithmus anpassen und dann macht man ja nicht mehr das, was man eigentlich machen will. Also Kunst ist doch eigentlich auch etwas, wo man Dinge schafft, an die man glaubt, so wie sie sind, sind sie richtig. Und wenn man jetzt plötzlich anfängt, dieses Kunstwerk auseinanderzunehmen und neu zusammenzubauen, damit sie es besser zum Algorithmus passt, ist es dann noch meine Kunst? Ja? Ist das dann noch meine Kunst? Oder wenn ich als Politiker plötzlich, jetzt gehen alle Politiker, glauben jetzt, dass sie auf TikTok gehen müssen, ja? Auf TikTok funktioniert Dinge gut, die sich in den ersten 2 Sekunden, musst du die Attention grabben, ja? Musst du die Leute reinholen. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du halt raus, dann wird dein Video halt einfach nicht gesehen. Aber welche Art von Politik oder welche politische Botschaft lässt sich denn auf 2 Sekunden reduzieren? Das ist nicht jede Art von Politik. Das sind keine komplizierten Vorschläge für die Einführung des Bürgergeldes oder für wie wir mit Solarstrom die Klimawende irgendwie hinkriegen. Aber sowas wie, die Ausländer sind alle kriminell, das funktioniert in 2 Sekunden prima, ja. Also irgendwelche Slogans, irgendwelche Sprüche. Das heißt mit anderen Worten, diese Algorithmen haben...
Wir verändern die Art, wie wir miteinander sprechen.
Genau.
Weil sie nämlich bestimmen, wie überhaupt gesprochen wird, weil es sind eben die Plattformen, auf denen wir uns jetzt bewegen, über die wir kommunizieren und sie verändern das und sie prägen jetzt die
und
Art,
man kann wie natürlich trotzdem, umgehen und sprechen. Natürlich gibt es immer die Beispiele, wo Leute dann wirklich kreativ sind und dann tatsächlich Wege finden, auch komplexe Dinge irgendwie in dieser Art von Kommunikation zu etablieren und solche Sachen gibt es dann auch. Aber... Ja. Es ist, glaube ich, falsch anzunehmen, dass sich jede Art von politischer Botschaft gleich gut unter einer bestimmten algorithmischen Regime verbreiten lässt. So, ja. Und ich glaube, da gibt es dann auch einfach gerade bei solchen Sachen wie TikTok gibt es da einfach auch natürlich einen Vorteil für Leute, für so AfD-Slogans, ja, als gegenüber wirklich schwieriger Politik.
Wenn du jetzt ganz neu wärst im Business und dich etablieren wollen würdest, wo würdest du kommunizieren? Auf welcher Plattform? Auf was würdest du setzen?
Gute Frage. Also ich glaube, es ist momentan nicht so, dass man sich komplett unabhängig machen kann von den Plattformen, sondern gerade wenn man neu ist, dann muss man gucken, dass man sich irgendwie etabliert auf den kommerziellen Plattformen, weil da sind nach wie vor die meisten Leute. Eventuell würde ich sehr selektiv vorgehen und nicht auf allen Plattformen sein, sondern mir halt so ein paar Plattformen raussuchen, auf denen ich stattfinden will. Und dann würde ich aber darauf achten, dass ich diese Plattform zwar als Ausspielkanäle nutze, aber nicht als meine Homebase. Ja? Also ich würde halt gucken, dass ich die Verbindungen, die ich schaffe durch mein Tun, möglichst selber habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, Newsletter zu schreiben, und den Newsletter, der hat eben den Vorteil, dass man dadurch die E-Mail-Adressen selber verwaltet, dass man auch die Verbindungen besitzt. Man kann sie leicht mitnehmen und...
Der Newsletter heißt Krasse Links.
Und genau, Krasse Links kann man über meinen.
Okay, ja. michaelseemann.de, oder? Ist das richtig?
Ja, nee, ja, oder mspro.de.
mspro.de. mspro.de, aber ich verlinke das alles nachher in den Shownotes.
Mit einer Null statt einer O. Zum Beispiel Newsletter gerade.
Newsletter und Homebase als Website.
Ganz genau, klassisch. So eine Webseite ist vielleicht auch immer noch, das ist jetzt sehr oldschool, ne? Ich habe ja als Blogger angefangen, ich habe sozusagen angefangen mit meiner eigenen Verbindung, mit meiner eigenen Infrastruktur. Bin dann halt irgendwann, weil halt alle dahin gegangen sind, zu Social Media gegangen. Hat mir natürlich auch Spaß gemacht. Also ich glaube, momentan ist auch gerade viel in Bewegung, muss man dazu sagen. Also es hat sich noch nicht ein neues Paradigma herausentwickelt, würde ich sagen, sondern es ist gerade sehr viel in Bewegung. Es gibt sehr viel Unzufriedenheit, sehr viel Herumprobieren. Leute sind so ein bisschen lost. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Zeit, Dinge zu starten, ne? Weil da kann man dann relativ flexibel drauf reagieren auf neue Trends und gucken, wo geht's jetzt hin. Aber ich würde, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, wie kann ich dafür sorgen, mich unabhängig zu machen von einer bestimmten Plattform und deren Verbindungen? Wie kann ich zumindest einen Großteil oder einen Teil von der Aufmerksamkeit, die ich über Plattformen generieren kann, wie kann ich die umsetzen in eine Form, über die ich mehr Kontrolle habe, auf die ich als Infrastruktur auch wirklich nutzen kann, weil ich mich darauf verlassen kann, dass sie halt auch morgen noch so funktioniert wie heute.
Ich wollte noch mit dir eigentlich über die Generation Alpha sprechen und so, aber du hast gerade gesagt, es ist alles gerade im Umbruch. Wir werden sehen, wo es hingeht. Es ist gerade eine Aufbruchszeit auch, weil es Expansion ja wieder möglich in irgendeine Richtung. Mal gucken.
Ja, also es ist, glaube ich, eine gute Zeit zum Experimentieren einfach. Weil, glaube ich, einfach gerade das alte Paradigma ist für viele Leute jetzt schon vorbei und das macht sie offen für Neues. Das macht einen selbst auch offen für Neues. Und da kann man dann auch einfach mal wieder hingehen und einfach mal Dinge ausprobieren und einfach mal wieder ein bisschen rumexperimentieren. Und das macht ja eh am meisten Spaß, ne?
Das zeichnet dich auch aus und dein Buch, finde ich, was du gerade jetzt gesagt hast, war sehr optimistisch. Und vorhin hat sich so angehört, als wärst du krass pessimistisch und es wird alles nichts mehr.
Ich bin auch krass pessimistisch. Ich bin auch krass pessimistisch.
Du bist beides zugleich, ne?
Ja, ja.
Also, da schlagen zwei Herzen in deiner Brust, hört sich so an.
Ja, also ich meine, am Ende geht's ja doch immer irgendwie weiter, ne? Und aber es gibt sehr, sehr viele Entwicklungen gerade, die mich sehr, sehr besorgen. Auch gerade diese ganze Interaktion mit demokratischen Systemen und dem Aufstieg des Rechtspopulismus, die Macht, die Elon Musk gerade hat, eine drohende Trump-Präsidentschaft, das Überrennen des Internets mit KI-generierten Content und. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die mich gerade...
Inshitification.
Genau. Oder das Zeitalter des Rauschens, in das wir jetzt reinrutschen, durch diese ganzen KI-generierten Quatsch, der jetzt überall unsere Kanäle verstopft, ne? Also wenn man einmal über Facebook drüber scrollt, wie viel KI-generierten Content man da jetzt ins Gesicht gedrückt bekommt, das ist ja unglaublich, unglaublich. Das wird noch schlimmer werden.
Ich spreche gerade über ein anderes Rauschen, das Rauschen der Blätter draußen, wenn man spazieren geht, also... Solange es rauscht, vielleicht raus aus den Netzwerken.
Das ist das bessere Rauschen, definitiv.
Wenn du eine Bühne hättest, ich meine, du sprichst ja in der Uni, manchmal bei der Republika, manchmal, wenn du eingeladen wirst, habe ich gesehen, ne, auch wirst du häufiger mal. Aber wenn du jetzt mal eine Bühne hättest, die du dir selbst aussuchst und dein Publikum dürftest du dir auch selbst aussuchen und das Thema, worüber würdest du dann vor wem sprechen?
Ich würde tatsächlich, glaube ich, alle vernünftigen Leute aus Politik und Medien, die noch auf X sind, würde ich als Publikum wählen und dann würde ich einen Vortrag halten, über welche Arten und Weisen, subtile und unsubtile, diese Macht, die Musk über ihre Aufmerksamkeit hat, dazu führen wird, dass sie ihr Weltbild anpassen werden und ob sie sich wirklich sicher sind, dass sie das mit sich machen lassen wollen. Das würde ich, glaube ich, gerne machen.
Sag noch mal einen Satz, wieso man da unbedingt runtergehen muss, weil das ist schon dein Ding, ne? Wenn du jetzt sagst.
Ja, also man sollte eben durch, es gibt viele Gründe. Also ich glaube, worauf ich vorhin ja stark hingewiesen habe, ist, dass man grundsätzlich die Plattform legitimiert und ihr Reichweite verschafft, indem man weiterhin drauf ist. Weil jeder, der dort ist, fast jeder, würde ich sagen, halten andere Leute dort. Es gibt ganz viele Leute, wenn du einigermaßen, keine Ahnung, ein paar hundert Follower hast, Darunter sind eine Handvoll Leute, die deinetwegen da sind. Wenn du da weggehen würdest, würden die das Interesse verlieren, dort wegzugehen, dort auch zu sein. Das heißt mit anderen Worten, du bist in diesem Netzwerk ein Knoten, der andere Knoten auf dem Netzwerk hält. Das heißt also, du bist ein aktiver Kollaborateur bei allem, was passiert, was Musk mit dieser Plattform hat. Bist du, egal was du twitterst, und auch wenn du den ganzen Tag nur schreibst, oh, Musk ist doof, Musk ist doof, Musk ist doof, ja, bist du trotzdem ein Kollaborateur. Es ist völlig unabhängig davon, welche Art von Content du verbreitest. Du bist ein Musk-Asset, wenn du auf dieser Plattform bist und vor allem, wenn du auf dieser Plattform publizierst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass du Legitimationen gibst. Nicht nur bist du ein Grund, warum Leute da sind, sondern du bist auch eine Legitimation. Also wenn der XY da ist, dann muss ich ja auch nicht gehen. Wenn der XY, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Man legitimiert auch implizit immer diese Sache. Die dritte, und das ist, finde ich, eigentlich...
Das Argument habe ich auch schon gehört, tatsächlich.
Das dritte Argument, und das ist, glaube ich, das, was ich dann nochmal ganz stark machen würde, wenn ich mit Leuten reden würde, die immer noch auf X sind, ist, dass du gar nicht merkst, wie die Plattform deine Sicht auf die Welt verändert. Dadurch, dass die linken und liberalen Stimmen mittlerweile nicht mehr da sind, gibt es dieses Korrektiv viel, viel weniger. Das heißt, dein Ausschnitt aus der Welt und dein Ausschnitt aus dem Meinungsspektrum hat sich extrem verengt in den letzten Jahren. Und das zu merken ist, du kannst dir ja immer nicht vorstellen, was du nicht siehst. Ja, du siehst ja nur, was du siehst. Das heißt mit anderen Worten, rechtsradikale Positionen werden dir über die Zeit normaler vorkommen, selbst wenn du sie nicht annimmst, sondern selbst wenn du sagst, dass ich finde immer noch rechtsradikale Positionen, finde ich immer noch doof, aber sie werden dir über die Zeit, wenn du auf diesen Plattformen Zeit verbringst, werden sie dir normaler vorkommen und deswegen auch nicht mehr als so skandalös, wie du sie mal waren. Und ich finde, diesen Shift sieht man mittlerweile in der Politik. Also teilweise wird von den Grünen heute Dinge gesagt, die vor 5 Jahren bei der AfD noch irgendwie sozusagen, die man bei der AfD zugeordnet hatte. Gerade was Migration angeht, hat sich ein extremer Rechtsshift ergeben. Und
wird salonfähig, ne?
Genau, es verändert sich, was du als normal feststellst, ja. Und es verändert natürlich auch damit, nennt man das Overtone-Window, ne? Also was gesagt werden kann und was nicht mehr gesagt werden darf. Also das verändert sich halt ganz, ganz stark. Und niemand, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ja, niemand ist davor gefeit. Wir alle sind soziale Wesen und wir alle orientieren uns aneinander. Wenn wir in eine Diskussion schauen, dann schauen wir uns alle Stimmen an, die dort existieren, und dann positionieren wir uns selber in einer Art von Triangulation, bestimmen wir unsere Position in dem Verhältnis zu den Positionen aller anderen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du in einem Netzwerk bist, wo nur noch Nazis sind, dann wirst du nicht zwangsläufig selber ein Nazi, aber du wirst zumindest zu jemandem, der sich an Nazi-Positionen gewöhnt, sagen wir es so, ja?
Ja.
Der anfängt, Nazi-Positionen als... Ja, nee, wieso? Das sagt man ja so heutzutage.
Das passt, genau. Ich habe nur gerade gedacht, das ist interessant, weil durch dieses, man darf ja gar nichts mehr sagen und es passiert genau das Gegenteil, ne?
Genau.
Ja. Wie ein Satz, der so Druck ausübt und der Widerstand wird aber immer größer.
Ja.
Okay, ja, finde ich ein gutes Thema. Dann jetzt noch eine Rätselfrage für dich als Kulturwissenschaftler. Was ist der Hashtag digitale Kirche? Was soll das sein?
Digitale Kirche, ne? Es ist so der Versuch einer digitalen Kongregation über Hashtag.
Okay.
Eine Konnektivgemeinde vielleicht, ja.
Das ist auf jeden Fall ein Konnektiv, die digitale Kirche, würde ich auch sagen.
Alles klar.
Das sind einige Leute mit ihren Geschichten.
Gut, dann wollen wir mal.
Keine ganz harmonische Gesellschaft, aber wo gibt's das schon? Nur Harmonie. Dann stimmt ja auch was nicht.
Eben.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Michael Seemanns zahlreiche Präsenzen in Social Media, seinen Blog, seinen Podcast, seinen Newsletter und seine Bücher, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und den Yeet Newsletter, den bekommt ihr über yeet.de/newsletter. Jetzt bleibt noch kurz dran für den Folgehype. Ganz herzlichen Dank, Michael.
Dankeschön.
Hallo, ich bin Christoph Breit, verantwortlich für Social Media in der Evangelischen Kirche in Bayern. Mein Lieblingsprodukt und mein Lieblingskanal ist Komoot. Das ist eine App, um zu wandern und Rad zu fahren. Ich fahre sehr gerne Rad. Und Ich war letztes Jahr pilgern von München bis Tessé und habe alles über Komoot geplant und finde es wunderbar, dass man da auch alle Pilgerwege drin findet. Auch wir als Bayerische Landeskirche werden da bald alle Jakobuspilgerwege haben. Das ist für mich total toll, dass man unterwegs sein kann mit sich und mit Gott und dazu eine digitale Plattform nützt. Das ist mein Tipp für euch.